meine Wind und er, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erja, drum wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Schönste oder der
Ja, es hat kein Jahr gedauert und es ist die 25. Episode. Es ist ein Jubiläum und jede dieser 25 war für mich besonders und heute ist es auch wieder ganz besonders aus verschiedenen Gründen. Aber zunächst mal freue ich mich darüber, dass sich das alles so harmonisch ineinander fügt, weil beim vorletzten Mal hatte ich einen Gast, der gebürtig aus Hamburg war und auch beim vorigen Mal hatte ich Besuch aus Hamburg, beziehungsweise war ich zu Besuch bei einer Hamburgerin, die in ihrer Jugend als oder in ihren jungen Jahren als Journalistin gearbeitet hatte. Und von daher geht die Kette heute weiter, denn bei mir sind zwei Menschen, die als Journalisten arbeiten und die vielen von den Hörern sicherlich bekannt sind, nämlich von der Lokalredaktion der Rheinzeitung. Jetzt ehrenhalber fange ich mit dem Leiter an, mit Tim Kosmetschke, und mache weiter mit Ulf Steffenfauseweh, der Chefreporter ist. Hallo.
Hallo. Schönen guten Tag.
Ja, was die Situation heute für mich etwas schwieriger macht als sonst. Bisher war ich ja immer ganz authentisch neugierig, weil ich tatsächlich mit den Leuten nicht allzu intensive Vorgespräche geführt habe und von daher häufig die Dinge wirklich noch überhaupt gar nicht wusste. Wir drei kennen uns nun schon ein klein wenig. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, die ich fragen kann und wo ihr mir bestimmt auch noch das ein oder andere Neue erzählen könnt. Vielleicht stellt sich jeder mal so ganz kurz ein bisschen mit einem super knappen Lebenslauf vor, mit den allerwichtigsten Stationen. Tim, vielleicht magst du ganz grob anfangen.
Ja, ich bin jetzt 41 Jahre alt, werde dieses Jahr 42, bin seit Juli 2018 Leiter der Neuwieder Lokalredaktion der Rheinzeitung. Bei der Rheinzeitung arbeite ich schon ganz lange. Ich bin aufgewachsen, ich sag's immer gerne, jetzt seit ich im Kreis Neuwied tätig bin, mit Blick auf Engers, bin in St. Sebastian aufgewachsen, auf der anderen Rheinseite. Und bin in Koblenz zur Schule gegangen und habe auch in Koblenz angefangen, für die Rheinzeitung zu arbeiten, tatsächlich schon mit 17 Jahren und bin dann immer dabei geblieben. Ich war eine ganz lange Zeit in Koblenz der Kulturredakteur, das war ich 8 Jahre lang. Und danach wurde ich stellvertretender Leiter der Koblenzer Lokalredaktion, das war ich 7 Jahre lang. Und dann bin ich nach Neuwied gewechselt. Das ist so mein beruflicher Lauf.
Ja, und Ulf, wie sah es bei dir aus?
Ja, also Ulf Steffenfauseweh, ich bin schon 47 Jahre alt, bin jetzt seit, lass mich nicht lügen, 16 oder 17 Jahren bei der Rheinzeitung. Ich war kurz im Vergleich, also knapp 3 Jahre in Altenkirchen in der Lokalredaktion und bin seitdem in Neuwied. Gebürtig komme ich vom Niederrhein, aus Duisburg, laut Pass, aber aufgewachsen in Ratingen, wobei meine Eltern dann mit mir, als ich in die 2. Klasse kam, schon ins Münsterland gezogen sind, wo ich auch Abi gemacht habe. Ich war dann kurz, da sind wir wieder bei deinem Thema, in Hamburg für 3 Jahre, habe eine Bankausbildung gemacht und bin dann zurück und habe in Münster und zwischendurch mal in Berkeley Geschichte studiert. Und danach bin ich dann irgendwie in den Journalismus reingerutscht und habe im Münsterland auch volontiert und bin dann später eben zur Rheinzeitung gewechselt.
Ja. Dann kann ich dir ja auch eine Frage stellen, die ich beim vorigen Mal schon hatte. Es muss ja dann irgendwann einen Moment gegeben haben, als du schon nicht mehr ganz klein warst, als du zum ersten Mal in die Stadt Neuwied gekommen bist. Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Ja, das erste Mal war, glaube ich, zum Vorstellungsgespräch tatsächlich damals bei der Rheinzeitung. Das war in Neuwied, weil da war so ein Unterzentrum. Da war ich in Neuwied, ja.
Und irgendeine Erinnerung daran, wie war das da so zum ersten Mal reinzukommen und zu denken, vielleicht bleibe ich hier jetzt länger?
Ich wusste ja noch nicht, dass es Neuwied wird. Es war ja für mich die Rheinzeitung damals. Mhm. Dass es Neuwied war, war irgendwie mehr oder minder ein Zufall. es war damals auch ein bisschen komisch. Es gab zwei Vorstellungsgespräche. Eins in Koblenz und später nochmal eins in Neuwied. Das hatte mit der Struktur der Zeitung zu tun.
Ja.
Von daher war für mich Neuwied da jetzt noch nicht so der Fokus. Was ich wohl erzählen könnte, was ganz lustig ist, ist, als ich in Hamburg war, habe ich mit jemandem zusammen Tischtennis gespielt, der aus Neuwied kam. Allerdings kam der aus dem Kreis Neuwied. Das, leider haben wir auch irgendwie nicht mehr Kontakt gefunden. Aber daher war mir Neuwied zumindest ein Begriff.
Das ist ja schon mal eine ganze Menge, weil, also ich habe häufig, ich habe ja lange Zeit eben nicht hier gelebt und habe dann oft, wenn ich erklärt habe, wo ich herkomme, das so ein bisschen umschrieben, eine kleine Stadt am Mittelrhein in der Nähe von Koblenz und weil, ja, den Namen habe ich oft gar nicht erst ausgesprochen, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass es bekannt ist. Und umso mehr hat man dann eben sich immer gewundert, wenn jemand das kannte und da vielleicht sogar ein bisschen Bezug zu hatte. Zum letzten Mal ging es mir so, als jemand aus dem Architekturbereich sagte, ist das nicht die Stadt, wo diese Deichwelle steht? Und, ja, der hatte da irgendwie dran mitgewirkt. Und wie ist es für jemanden, der, ja, wie du sagtest, mit Blick auf Engers aufgewachsen ist? Es gibt ja noch immer gewisse Animositäten und es ist, ja, gerade wenn man hier die Lokalzeitung auch anschaut, dann ist ja das Verbreitungsgebiet hier geht bis weit hoch in den Westerwald, aber 2 Kilometer weiter in Weißenturm erscheint eine andere Ausgabe. Der Weg so auf die andere Rheinseite irgendwie problematisch oder?
Nein, gar nicht problematisch und auch gelernt von Kindesbeinen an. Tatsächlich war das in meiner Familie so, dass man, wenn man samstags irgendwo in die Stadt fahren wollte, sich früher entschieden hat, wir fahren entweder nach Neuwied oder nach Koblenz. Das war so in meiner Erinnerung relativ pari und das änderte sich irgendwann. Und ich kann nicht genau sagen, wann das war und ich kann nicht genau sagen, warum das so war. Aber irgendwann übernahm dann Koblenz so eine Rolle. Das für mich persönlich dann bestimmt auch, weil man da halt eben zur Schule gegangen ist. Aber ich weiß, dass wir als Familie, als ich klein war, sind wir durch Neuwied flaniert und haben bei Prustol und Eis gegessen. Das weiß ich ganz genau. Also das gehörte schon zum erweiterten Lebenskreis. Also der Rhein ist natürlich eine trennende Grenze, aber nicht in dem Sinne, habe ich den Eindruck. Was du ansprichst mit den unterschiedlichen Ausgaben, das folgt natürlich dieser Landkreisstruktur, ja, über die man sich trefflich streiten könnte. Wobei wir das ja auch tagtäglich im Produkt auflösen, indem wir über die Kreisgrenzen hinaus gucken und versuchen ja Lebensräume abzubilden, die ja ganz, ganz anders sind. Also das wissen wir ja auch. Also die Beziehungen sind ja mannigfaltig und ich glaube 4.500 Menschen pendeln jeden Tag aus dem Kreis Neuwied nach Koblenz, nur nach Koblenz zur Arbeit. Das ist also, ich glaube nicht, dass das so eine große Hürde ist, wenn nicht gerade Stau auf der A48 ist.
Ja. Ja, und andererseits eben dann doch wieder interessant, weil es halt über politische Schiene, über Verwaltung und so weiter, ja, die Folge halt hat, dass irgendwo Verbindungen intensiver sind zu Orten, die ganz weit weg sind, als zu welchen, die eigentlich gleich um die Ecke sind. Aber da tut sich ja durchaus auch ein bisschen was und es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Jetzt ist es aber ja so, da kann man natürlich eine Menge lernen, aber ich selbst bin ja gebürtiger Neuwieder und hier aufgewachsen und für meinen Start selbst hier auch zum Lokalteil das eine und andere beizutragen, war es ja durchaus hilfreich, hier aufgewachsen zu sein und eben schon die ein oder andere Besonderheit zu kennen und nicht groß überlegen zu müssen, was könnte vielleicht der Unterschied zwischen Heimbach und Irlich sein. Das ist ja für jemanden, der hier nicht herkommt, da muss man wahrscheinlich das ein oder andere erstmal lernen, oder? Wie ist es dir da gegangen, Ulf, seinerzeit?
Ja, sicher muss man irgendwo was lernen, aber und sich neu reinfinden. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass das für mich nicht die erste journalistische Station war, so dass ich schon ein paar vorher hatte, wo ich nicht so lange war, aber auch eben mich einarbeiten musste. Und ich muss sagen, der Neuwieder ist ja dann doch irgendwo ein Rheinländer, gehört zur Spezies der Rheinländer und die sind ja recht offen und nehmen einen da schon positiv auf. Also da habe ich nie ein größeres Problem gehabt. Also da gab es so in anderen Bereichen schon mal, ich kann mich erinnern, in Altenkirchen war ich mal in Wissen unterwegs. Das war schwieriger. Also hier in Neuwied, die Menschen waren, fand ich immer, jeder Mensch ist unterschiedlich. Also von daher kann man das ja nicht über einen Kamm scheren. Aber grundsätzlich fühlte ich mich da immer offen empfangen. Und ja, gibt ja keine dummen Fragen, von daher fragt man und dann kriegt man es auch erklärt. Klar, manchmal am Anfang werden da Leute hinter die Nase gerümpft haben und gesagt haben, ja gut, der kennt sich ja nicht aus. Tue ich dann mittlerweile heute bei anderen auch manchmal. Und ja, aber das ist kein Problem gewesen, fand ich.
Ja, und ja, du hast es gerade schon angedeutet, also auch mit relativ offenen Armen da empfangen worden. Also nicht so mit einer Haltung, was will denn der Duisburger? Wobei der Name, der klingt aber noch nach einer ganz anderen Ecke, oder?
Der Name ist ostwestfälisch, das kommt von meinem Papa. Also ich bin, von daher, ich bin Nordrhein-Westfale. Mein Papa ist Westfale und meine Mutter ist Rheinländerin. Und wie man in NRW immer sagt, die Westfalen halten, was die Rheinländer versprechen. Von daher nicht die Mischung.
Okay, ja, das... ja, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, deckt sich damit. Also du passt ganz gut hier hin und hast ja auch einen ganz schönen Zugang gefunden, der im Moment aber nicht so läuft. Kannst du was sagen, wie ist die Situation beim Eissportclub im Moment?
Beim Eishockey meinst du?
Ja.
Also jetzt ganz up to date bin ich auch nicht, aber natürlich ist die Situation schwierig. Die Halle ist zu, es gibt kein Eis, es gibt auch keins in Sicht. Die Saison ist ohnehin bald vorbei. Ab der Oberliga dürfen sie ja spielen. Da kriegen sie für mich komischerweise Zuschüsse. Das wird dann mit dem Profitum begründet. Okay. Neuwied ist ja jetzt nur noch in der Regionalliga seit 2-3 Jahren. Von daher pausieren die so wie aber eben auch andere Sportvereine hier, ob Fußball oder Handball im Amateurbereich.
Und irgendeine Alternative für dich? Nee, die sind
ja,
im Moment...
ausgehen darf man ja eh nicht. Von
dünn gesät. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Berufliche rein. Eine Sache, der sich Journalisten in letzter Zeit sehr häufig ausgesetzt sehen, ist so ein schwindendes Vertrauen. Es gibt sehr, sehr viele Vorurteile dem ganzen Berufsstand gegenüber und das Ganze parallel zu einer Zeit, wo andere Branchen auch, aber auch der Journalismus durchaus in schwierigem finanziellem Fahrwasser unterwegs ist. Wie siehst du das, Tim? Wie beobachtest du das? Hast du solche Konfrontationen auch schon erlebt, dass Leute dir entsprechende Vorwürfe gemacht haben?
Ja, ich glaube, es gibt gewisse Entwicklungen so in der gesamten Gesellschaft, die natürlich sich auch in unserer Leserschaft, in unseren Kontakten, die wir zu Menschen haben, in unserer Region niederschlagen. Und dazu gehört ein gewachsenes Misstrauen gegenüber früheren unantastbaren Autoritäten, also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann eben auch vielleicht bis zur institutionalisierten Lokalzeitung. Ich glaube und habe das Gefühl und kriege das auch gespiegelt in ganz vielen Gesprächen, dass wir als klassisches, tradiertes Medium doch immer noch ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießen. Und ich finde, wir merken es jetzt gerade in der aktuellen Situation. Ulf hat es gerade angesprochen, wir leben in einer Ausnahmesituation, einer Krisenwelt, wie wir alle das noch nicht erlebt haben, mit Themen und mit Entwicklungen und Nachrichten bis ins Lokale hinein, die wir begleiten, von einer Drastigkeit, die ich mir früher auch nicht so hätte vorstellen können. Also vergleich das, ohne dass ich das so martialisch meine, aber Corona und die Auswirkungen haben einen Impact auf jeden Menschen, von klein bis groß, egal in welcher sozialen Schichtung, egal in welcher beruflichen Situation, egal in welchem Ursprungs betrifft tatsächlich jeden. Und das ist etwas, was es sonst ganz selten gibt. Ich glaube, im Krieg, Krieg betrifft auch jeden oder Unsicherheit, Unfrieden im weitesten Sinne. Und wir merken es ganz oft, wenn dann Entwicklungen sind hier auf lokaler Ebene, die halt eben so viele Menschen betreffen, steigt bei uns die Nachfrage. Das können wir machen nicht nur Zeitung, wir machen ja auch eine Internetseite mit aktuellen Nachrichten. Und da sehen wir Ausschläge nach oben, was die Nachfrage nach Nachrichten angeht. Ich kann es jetzt tatsächlich von ganz aktuell und ganz konkret machen. Gestern, am Tag vor dieser Aufzeichnung hier, hat der Kreis Neuwied gezwungenermaßen eine neue Allgemeinverfügung erlassen wegen der hohen Inzidenzzahlen. Da drinne stehen Regelungen, die das Leben der Menschen an Rhein und Wied in einem Maße verändern, wie es sonst ganz selten behördliche Anordnungen tun. Mhm. Also das haben wir alle noch nie erlebt, dass quasi im Wochenrhythmus eine Kreisverwaltung Regelungen herausgibt, die tatsächlich unser Leben verändern. Ja. In dem Fall steht ja zum Beispiel diese Ausgangssperre ab 21 Uhr drin. Und das haben wir dann gestern sehr schnell und sehr früh online veröffentlicht. Und dieser Artikel ist unglaublich gut nachgefragt worden. Das werten wir aus. Und ich glaube, es gibt auch so eine, weil du jetzt, um zurückzukommen auf deine Frage,
ja.
Es gibt schon so eine Tendenz in der breiten Gesellschaft, nicht in den extremen Spitzen oder in den extremen Ausprägungen, die es natürlich auch gibt. Wenn es ernst wird und wirklich wichtig ist und wir schalten das Fernsehen an und wollen uns informieren, dann gehen wir wahrscheinlich zu den Öffentlich-Rechtlichen oder am Wahlabend um 18 Uhr schalten wir die ARD oder das ZDF ein. Und wenn es dann hier eben ernst wird, dann gucken wir bei der Rheinzeitung nach. Mhm. Und da spüre ich schon ein großes Vertrauen. Wird mir auch gespiegelt in Gesprächen zum Beispiel mit politischen Entscheidungsträgern können wir, denke ich, auch so überschlagsmäßig nachlesen. Ich glaube auch, dass Rheinzeitungsleser auch in der gegenwärtigen Situation und auch in einer Situation, in der Informationen auch auf ganz, ganz vielen Wegen veröffentlicht werden, zum Beispiel von den Verwaltungen selbst, dann aber trotzdem bei uns, glaube ich, ganz gut informiert werden und ganz umfassend informiert werden und sich da, glaube ich, auch gut versorgt fühlen. Ich traue mich, das so zu sagen.
Tja. Also ich glaube auch, dass wir als Lokalredaktion noch ziemlich viel Vertrauen genießen. Das ist schon auch spürbar dann bei den Leuten. Was man halt wirklich feststellen kann, ist, dass eine gewisse Aggressivität steigt in letzter Zeit. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht mal nur Corona-bedingt. Es gibt vielleicht nochmal einen neuen Turbo. Das geht schon seit ein paar Jahren. Und das hat natürlich auch was mit der Flüchtlingssituation zu tun, wo gewisse Stimmen laut wurden und hat aber meiner Meinung nach vor allem auch mit dem Internet was zu tun, dass da einfach ungeschützt unheimlich viel behauptet werden kann. Ja. Und da wiederum ist halt auch, glaube ich, für uns lokal der Vorteil, da kann man nicht so schnell so viel Unsinn erzählen, weil der so schnell widerlegbar auch ist von uns. Wir sind da nah dran.
Ja.
Wenn man jetzt auf die Bundes- oder die große Weltverschwörung geht, da kann man ja allen Mist in die Welt setzen. Ja, den muss man erstmal widerlegen können. Das weiß man, dass das Quatsch ist, aber hier vor Ort können wir ja immer dann relativ schnell das auflösen und sagen, das stimmt ja nicht. Wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben mit dem gesprochen, Quatsch. Und von daher kommt es bei uns nicht so an. Aber die Aggressivität wächst, ja.
Kann ich auch bestätigen, auch im Ton, auch in der Sprache, sowohl im Miteinander. Ich finde Leserbriefe einen ganz guten Gradmesser. Ich mache durch meine Position schon beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren mit Leserbriefen. Und das war ja früher so die Domäne des Studienrats und seiner Schreibmaschine, zu der er sich abends bei einem Glas Rotwein gesetzt hat und dann, weiß ich nicht, irgendwelche Vorgänge mal so richtig erklärt hat und so. Ich finde immer noch, dass es einen deutlichen Niveau- und Tonunterschied zwischen dem gemeinen Leserbrief und vielleicht einem Posting irgendwo halb anonym gibt, aber auch in Leserbriefen verändert sich der Ton. Auch da verschwimmen Grenzen zwischen Beleidigung, Tatsachenbehauptung, falscher Tatsachenbehauptung, zusammengereimt, zusammengeschnurrt und sachlicher Argumentation und auch eben in gegenseitigen Angriffen. Das ist eine Entwicklung, die da ist, die in der Gesellschaft ist, die jetzt nicht exklusiv da ist. Und das da wollte ich das aufgreifen, was Ulf sagt, das ist auf jeden Fall so. Und übrigens finde ich auch, dass jetzt gerade auch in dieser Krise, in dieser Situation ganz oft Ebenen verschwimmen und für die Leute nicht mehr klar zu sortieren sind. Wer ist hier für was zuständig? Und sich dann eben auch mitunter diffuser Ärger, Wut über Weltthemen, Deutschlandthemen, was auch immer, dann letzten Endes im Lokalen niederschlagen. Das ist schon auch da.
Fällt dir da ein Beispiel zu ein? Das finde ich jetzt sehr spannend.
Zu dieser Ebenen.
Ja.
Auch da kann ich es ganz aktuell machen. Ich habe mit einem Leserbriefschreiber just heute telefoniert, der sinngemäß geschrieben hat, man darf noch mit 300 Leuten nach Mallorca fliegen, aber ich darf nach 9 Uhr nicht mehr aus der Tür raus. Die örtlichen, also ja, das ist natürlich ein bisschen anders formuliert, aber die haben sie doch nicht mehr, all diese Idioten. Mhm. Und wer solche Vorgaben macht, die befolge ich auch nicht mehr.
Ja.
Also ne, von das Auswärtige Amt nimmt die Reisewarnung für Mallorca zurück, über das Hin und Her, was wir diese Woche erlebt haben mit Feiertagsruhe, bis hin zu dieser urlokalen Regelung, und alles wird dem im Zweifel dem Landrat, dem Bürgermeister, dem der Kreisverwaltung in die Schuhe geschoben. Und das, also da reden wir dann auch mit den Leuten. Also das transportieren wir dann auch nicht so. Und wenn man mit den Leuten redet, funktioniert das dann auch. Ja. Meistens, manchmal auch nicht.
Ja, aber das kann man natürlich nicht in jedem Fall tun. Aber ich finde, du hast es da gerade schon ganz schön auf den Punkt gebracht, oder es ist da eben auch so ein bisschen mitgeschwungen. Es gehört ja, wir sind jetzt hier halt auch ein bisschen unter uns, aber eben zu unserer Aufgabenstellung, in all diesen Dingen etwas den Blick von oben zu behalten und die Dinge eben auch einordnen zu können und sie halt auch dorthin zu sortieren, wo sie hingehören, und dass eben die Vorwürfe nicht an der falschen Adresse landen, sondern ja, da, wo sie vielleicht angebracht sind. Wie ist das in dem Zusammenhang? Das ist etwas, wo ich ja nicht wirklich in Schwierigkeiten komme, aber wo man halt dann doch hin und wieder ins Nachdenken kommt. Es ist ja einerseits wichtig, relativ dicht an den Leuten dran zu sein, um gegebenenfalls auch Erfahrungen und Informationen sammeln zu können. Andererseits ist es aber auch schwierig, dadurch dann in Verflechtungen zu kommen, wo man dann aus Freundlichkeit oder Höflichkeit gewisse Dinge nicht mehr aussprechen möchte oder darf. Da vielleicht nochmal die Frage an den Chefreporter. Wie gelingt es dir, mit solchen Sachen umzugehen?
Ja, das ist ein klassischer Drahtseilakt für einen Journalisten. Das ist ja aber nichts Neues irgendwie. Mhm. Natürlich, man soll sich nicht gemein machen mit den Sachen. Ist ja von Ulrich Wickert, glaube ich, unser berühmter Ausspruch. Das stimmt schon, aber Hajo auf der anderen
Friedrichs.
Seite...
Hajo Friedrichs, oder?
Hajo Friedrichs kann
nicht
auch
mal
sein.
Mit der guten... Bitte nachrecherchieren und rausschneiden.
Ja. Ja, das stimmt auch. Man muss einen gewissen... Balance haben, man darf nicht zu nah dran sein, aber man darf auch nicht zu reserviert sein, weil dann erfährt man auch nichts. Da gibt es, glaube ich, kein Königsrezept. Das muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl behandeln, und natürlich gibt es ja über die Zeit auch kommt man dann irgendwann zu Einschätzungen, wem man glauben kann und wem man eher nicht glaubt.
Mhm. Ja, und das ist, denke ich, dann eben auch ein Teil der Professionalität. Also neben dem, was zu unserem Handwerk halt immer dazugehört, sich auch verschiedene Stimmen anzuhören.
Klar.
Und gerade da, wo es besonders abstrus wirkt, dann noch zweimal nachzuhaken, ob das denn jetzt tatsächlich der Fall sein kann.
Das ist ja immer eine journalistische Grundregel. Immer zwei Quellen mindestens hören, beide Seiten hören, beiden Seiten die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Klar, natürlich.
Ja, aber auch das sind, glaube ich, Dinge, die halt nicht unbedingt jedem bewusst sind. Von daher finde ich schön, dass wir das hier auch nochmal ansprechen. Denn ja, wir kommen ja gerade von dem Themenbereich, wo es darum geht, wie sieht's mit der Glaubwürdigkeit aus? Und Tim, du möchtest da noch was zu sagen.
Mhm, weil du auch, da dreht sich jetzt das so ein bisschen zum Anfang von dem Gespräch zurück, mit dem von hier sein, hier leben oder eben von außen kommen. Ich glaube, eine gute Redaktion als Mannschaft, als Team braucht beides. Mhm. Braucht die Nähe und das unmittelbare Erleben, auch in Person von Menschen, die da ihr Leben in diesem Bereich führen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man hier Kinder hat, die hier zur Schule gehen oder in die Kita, oder dass man Freunde, Ehepartner, Partnerinnen und was auch immer hat, die eben auch dann in anderen gesellschaftlichen oder auch beruflichen Kontexten leben. Aber eine Redaktion tut es dann eben auch gut, wenn es auch Leute gibt, die dann von außen oder halb von außen kommen. Mhm. Bei mir ist das ja so, ich bin noch nicht seit 3 Jahren hier, komme zwar aus der Gegend, aber eben nicht unmittelbar von hier. Und das ist manchmal auch ganz hilfreich. Also ich habe kürzlich erst mit jemandem aus einer Schulleitung gesprochen, aus dem Kreis. Und da tauchte irgendwie das Thema Schulrivalitäten auf und da hatte dann diese Person hatte dann irgendwie Sorge, dass da irgendwie so eine Rivalität aufkam. Da konnte ich mit reinstem Gewissen sagen, ganz ehrlich, ich weiß davon nichts. Und das beeinflusst auch unsere Entscheidung nicht, ob wir der einen Schule oder der anderen Schule irgendwie näher stehen oder wie auch immer. Also wir stehen hier niemandem nahe. Das muss man auch immer wieder betonen. Wir hatten zuletzt ja auch gerade hier in der Stadt auch hart geführte politische Auseinandersetzungen, wo dann die eine oder die andere Seite auch gerne mal die Vermutung hat oder auch die vermeintliche Gewissheit, dass das irgendwelchen Vorlieben folgt. Wir haben als Redaktion keine Vorlieben. Also das habe ich auch dann in so einer Auseinandersetzung auch mal jemandem gesagt. Ich habe gesagt, im Zweifel ist mir, Tim Kosmetschke persönlich, es egal, wer hier der Bürgermeister ist. Ich bin hier mit niemandem irgendwie liiert oder gehe mit niemandem zusammen Tischtennis spielen oder Tennis spielen oder was auch immer. Wir sind immer auf dem Standpunkt, dass irgendwie dass das gut laufen muss, dass das die besten Kräfte sein sollten und dass das alles transparent, fair und den Gepflogenheiten und Gesetzen folgen muss. Und ansonsten haben wir ja vor allen Dingen Freude an einer gut geführten politischen Auseinandersetzung. Mhm. Und dazu braucht es immer mehrere gute Parteien. Und das ist mir wichtig, das auch nochmal zu betonen. Wir wollen nichts Bestimmtes. Wir wollen, dass diese Stadt, dass diese Landschaft hier floriert. Wir wollen hier viele Menschen haben, die diese Zeitung abonnieren, die unsere Artikel online lesen und da irgendwie, ja, dass das ein gut funktionierendes Gemeinwesen ist. Das ist das, was wir wollen als Redaktion, als Firma, als Unternehmen, ne? Aber nicht den einen oder den anderen.
Und also das kann ich ganz klar bestätigen. Ich glaube, mir ist schon fast jede Partei nachgesagt worden. Also die ganz rechts vielleicht nicht, aber ansonsten war ich schon SPD, schon CDU-Journalist. Das ist so. Da muss man auch leben, muss man abkönnen. Ich habe noch nie jemanden verraten, wen ich wähle, das werde ich auch nicht. Das bleibt meine Entscheidung. Natürlich hat man auch als Journalist eine private, persönliche, politische Meinung. Wir sind ja politische Menschen. Aber wir sind eben nicht parteigetrieben. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir sind an der Sache orientiert. Es soll halt vernünftig laufen. Und ob da jetzt die SPD oder die CDU oder die FDP oder die Grünen oder wer immer Mist baut, das ist uns egal. Also da schützen wir keinen, und sondern das versuchen wir natürlich aufzudecken. Das ist unser Job.
Ja, und da sind wir in der Runde, in der wir hier sitzen, werden uns die daran nicht glauben, eben auch das nicht glauben. Aber ich bin gerade aufgrund der Erfahrungen, die ich hier persönlich machen durfte, ganz fest davon überzeugt, dass so wie das System hier bei uns auf dieser Ebene funktioniert und wie ihr es gerade so schön trefflich beschrieben habt, dass das sich auf anderen Ebenen nicht wesentlich unterscheidet. Also die Vorwürfe, die man hier und da liest, und es geht ja eben schon mit den Begrifflichkeiten los, dass da eben alles, was klassisch publiziert wird, als Mainstream-Medien bezeichnet wird, die kann man und darf man meiner Meinung nach nicht alle in einen Topf werfen. Und in dem Moment, wo man das tut, hat man eigentlich wenig Einblick und hat nicht verstanden, wie es tatsächlich funktioniert.
Es gibt keine Mainstream-Medien. Ja. Wenn wir mal davon absehen, dass Demokratie und Rechtsstaat vielleicht der Mainstream sind, das ja. Aber sonst gibt es keine Mainstream-Medien. Es gibt sowohl unterschiedlich ausgerichtete Medien, also in der Zeitungslandschaft gibt es die Taz und die Welt und was weiß ich, von mir aus auch die Neue Zürcher Zeitung noch. Und genauso ist es bei Fernsehen und Radio. Und innerhalb dieser einzelnen Medien gibt es aber auch immer noch ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Die sind nicht alle auf einer Linie, das ist ja völliger Quatsch. Und bei einer Lokalzeitung schon gar nicht. Mhm.
Aber das mag vielleicht tatsächlich daher rühren, dass ja die Menschen, die mit solchen Argumenten kommen, vielleicht außerhalb eines Konsenses stehen, den die Gesellschaft im Großen und Ganzen geschaffen hat und mit dem wir doch ja, meistens ganz gut fahren.
Die Lügenpresse ist die Presse, die nicht schreibt, was ich lesen will. Das ist ja so.
Genau. Ich finde das, da kann man es vielleicht ein bisschen abstrahieren und jetzt auch nicht auf eine bestimmte politische Richtung kaprizieren. Und ich glaube, das ist auch was, was wir alle in unserem Umgang mit Menschen beobachten und spüren, ob im Realen oder im Digitalen. Was ich mir wünsche, ist, dass man wieder mehr aushält, Dinge zu lesen, sich damit zu beschäftigen oder auch zu diskutieren, die jetzt gerade mal nicht meine Meinung sind. Das ist, glaube ich, etwas, was man so als Überblick sagen kann, was verloren geht. Das aushalten können, dass jemand eine andere Meinung hat. Mhm. Egal welche und auch sich selbst da ins Spiel bringen. Ich will jetzt keine Meinung präferieren, aber ein gutes Gespräch führen oder eine gute Auseinandersetzung führen und am Ende zu dem Schluss kommen, okay, wir einigen uns da jetzt nicht, ich sehe das anders. Oder das, wie das irgendwie in einem Artikel dargestellt war, findet jetzt nicht meine Zustimmung. Und das trotzdem aushalten können, das halte ich für eine ganz hohe gesellschaftliche, zivile Gabe oder eine Fähigkeit, die... Und das ist dann vielleicht das, was zu dem führte, was wir eben besprochen haben, zu einem aggressiveren Ton, zu einem unversöhnlicheren Umgang miteinander, die dem zugrunde legt. Und das halte ich für ein sehr großes Problem. Ich glaube, dass wir als eine allgemein handelnde Lokalzeitung, die, so wie der Ulf das beschrieben hat, hier eben zu niemandem gehört und auch nicht irgendeine Gesinnung transportiert, dass wir ein Publikum haben, das bereit ist, relativ viel Geld dafür zu bezahlen, dass wir morgens hoffentlich sorgfältig zusammengefaltet im Briefkasten liegen und dass man dann auch noch Zugang zu unseren digitalen Kanälen hat. Ein Publikum, das aushält. Das aushält, dass da ein breiter Strauß eben an Themen, deren gemeinsamer Nenner das Regionale ist, abgebildet wird. Ne? Wir sind ja kein Fachmedium oder kein themengeneriertes Medium, sondern unser Thema ist halt alles das, was hier passiert. Das ist ja so unspezifisch, wie es nur sein kann. Ne? Von Volleyballfrauen bis Politik Neuwied, von Zoo bis Eisbären, was weiß ich. Das Gemeinsame ist halt eben das, was hier passiert und halt da in der Breite. Und dann wird es passieren, dass man da etwas liest, dass da etwas dargestellt wird, was nicht hundertprozentig meinem Weltbild, meiner Vorstellung und vielleicht auch meinen Werten entspricht. Und sich damit aber auseinanderzusetzen, ist ja eigentlich immer was Positives. Also man muss das ja nicht teilen. Und das ist das, was aber leider Gottes verloren geht. Ich bin kein Sozialpsychologe oder was auch immer man dafür sein müsste, um das zu ergründen oder woran das liegt. Aber wir müssen es feststellen. Also unsere Gesellschaft wird polhafter. Also, oder ich beschreibe das so, man ordnet sich einem Stamm zu. Auch mehreren. Und innerhalb dieses Stammes herrscht dann eine gewisse Weltsicht, um es jetzt mal unpolitisch zu machen oder vordergründig oder unparteipolitisch zu machen, wenn ich mich situationsweise dem Stamm der Fahrradfahrer zuordne, werde ich mich über Autofahrer aufregen und alles, was Autofahrer tun, falsch finden. Übrigens ja auch ein Neuwieder-Thema, ein schönes. Und dieses einem Stamm zuordnen und außerhalb dieses Stamms passiert abzuqualifizieren, halte ich für nicht so gut als Gesellschaft. Ich glaube, dass natürlich hat das was mit Internet oder mit der Entwicklung zu tun. Ich glaube, dass soziale Netzwerke gut davon leben, von diesen Stämmen, weil man sich dann in Gruppen einsortieren kann oder in Interessengruppen organisiert oder was auch immer. Also, oder wenn man alleine schon sein Profil erstellt, muss man ja sich beschreiben und dann ist das ganz hilfreich, zu den verschiedenen Stämmen zu greifen, zu denen man sich zugehörig fühlt. Und dann entsteht halt der durch den Algorithmus die Bubble. Und wenn man in der dann, wenn das dann dumm läuft, man ist da jetzt gerade in einer vielleicht politischen oder gesinnungsmäßigen Bubble, dann wird das immer massiver, dann werden die Wände immer fester und immer dicker. Am Anfang sind die vielleicht noch durchlässig, irgendwann sind sie vielleicht aus Glas und irgendwann sind sie vielleicht betoniert. Und ich glaube, wenn man, um jetzt zurückzukommen zu unserem Thema, wenn man an so einer Lokalzeitung Gewinn und Spaß und Freude haben will, dann ist es schon gut, wenn man open-minded ist, wenn man da sich auf vieles einlässt. Das ist übrigens, glaube ich, auch eine Stärke von so Medien wie unserem, dass wir nicht nur das jeden Tag auf 28, 32 oder 36 Seiten drucken, was derjenige bestellt hat, sondern dass wir das kuratieren als Redaktion, dass wir ein Angebot machen. Da hat man einen Chefredakteur, der hat gesagt, wenn man schon weiß, dass man im Juli nach Madeira fliegt, ist das Internet unschlagbar, weil man dann alles über Madeira rausfindet. Dass es aber auf Teneriffa noch interessanter oder schöner ist, das erfährt man dann durch Zufall, durchs Durchblättern in der Zeitung. Also dieses, den Horizont weiten. Das ist, glaube ich, eine Stärke von so Medien wie unserem.
Tja, das war ein super schöner Ausflug und das
aber war zu lang.
Könnte man, glaube ich, auch so drucken, ja. mit dem zu lang, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es ist ja andererseits tatsächlich so, und da lohnt es jetzt sich auch nicht wirklich drumherum zu diskutieren. Die Perspektive für Zeitungen und für Printmedien allgemein sehen ja nicht so ganz rosig aus. Und das, was du schon angedeutet hast, also insbesondere wenn man jetzt bei jüngeren Leuten schaut, dann stellt man fest, dass die Printmedien kaum noch jemals zur Hand nehmen. Andererseits ist es aber so, dass da all das mit verloren geht, was du gerade geschildert hast. Wenn ich eben tatsächlich nur noch die Medien kenne, die mit Bubbles arbeiten und die mir die ganze Zeit eben die Influencer vor Augen führen, die ich jetzt gerade toll finde, oder Kommunikation, die eigentlich halt keine redaktionelle Kommunikation, sondern wirtschaftlich gesteuerte Kommunikation ist, dann geht ja etwas verloren. Und es ist so ein bisschen, steht ja schon die Befürchtung im Raum, wie viel geht da noch verloren? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen, Ideen, Konzepte, wie dem etwas entgegenzusetzen ist? Wie wir dafür sorgen können, dass es Zeitungen auch noch in 10 und in 15 und in 20 Jahren gibt?
Das ist die große Aufgabe für eine ganze Branche. Und ich fände es jetzt cool, wenn wir jetzt hier in so einem Tonstudio in Neuwied-Heddesdorf in einem Podcast da einfach die Lösung schnell ausspielen würden. Ne? ich habe vielleicht den einen oder anderen Gedanken dazu. Wird jetzt möglicherweise nochmal lang. Musst du dann schneiden. Vielleicht sollten wir uns als erstes mal von dem Wort Zeitung lösen. Mhm. Was wir ja als Unternehmen, als Medienhaus auch schon lange getan haben. Also ja. Unsere Seite steht ganz selbstverständlich und vielleicht auch geradezu gleichberechtigt daneben. Also sprechen wir lieber darüber, dass wir halt, dass es unsere Aufgabe ist, die richtigen Inhalte zu finden und herzustellen, in einer Lokalredaktion auf die richtigen Themen zu setzen und die richtig und gut zu erarbeiten und dran zu bleiben und die Geschichten zu haben, die relevant sind, die viele Leute betreffen, die spannend sind, gut erzählt, aufregend im Stoff sind. Und dann müssen wir gucken, wie wir die ausspielen. Im Moment tun wir das mit großer Berechtigung immer noch zu einem gewissen Teil auf Papier. Wir haben immer noch ziemlich viele Kunden, die das so möchten und die das jeden Tag geliefert bekommen, weil es für die ja auch ein akzeptiertes Modell ist. Also also erstens ist es noch nicht ganz tot, ne? Also das nur mal so zu nebenbei gesagt. Was wir schaffen müssen, ist quasi dieses Prinzip der Zeitung in einen digitalen Raum zu übertragen, also ein digitales Produkt zu erstellen und dafür eine Kundschaft zu finden und auch einen Verteilweg dafür zu finden. Das ist die große Aufgabe. Das ist weitergedacht oder nach der News-Seite, die wir jetzt haben, nach der Internetseite. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dass es immer einen Teil geben sollte, der, so wie ich das eben ausgeführt habe, kuratiert ist, also irgendwie Editor's Choice von der Redaktion vorbereitet, ein Angebot. Schau dir das mal an, heute sollte dich das interessieren. Klammer auf, machen ja andere Medien auch zum Beispiel mit Newslettern oder mit so Lageartikeln, wo sie das Vertrauen, was ihnen die Kunden entgegenbringen, in der Nachrichtenauswahl eben ja dann sozusagen ausspielen und sagen, ja, du bist der Meinung, dass ich weiß, was wichtig ist oder was wichtig werden könnte, folge mir doch. Ja, das ist jetzt reichlich diffus und reichlich abstrakt, aber ich bin da nicht ohne Hoffnung, dass eben dieses Prinzip Zeitung, wenn wir es so nennen wollen, kesselbuntes, aber mit Niveau, eine Zukunft hat. Bei einem Publikum, das das eben nachfragt und das das eben auch aushält.
Ja.
Aber das ist eine riesen Herausforderung.
Und also mir fällt in dem Zusammenhang etwas, eine recht schöne Schilderung ein, die du mir gegenüber mal gemacht hast und wo mir auch etwas klar geworden ist, dass ohne diese Institution eben tatsächlich etwas fehlt und gerade jetzt auch wieder bezogen auf das Thema, wo wir vorhin schon mal waren. Gegenüber Politikern und vielleicht gerade auch Politikern, die schon etwas exponierter sind, da ein entsprechendes Standing zu haben, denen sich gegenüberstellen zu können und deren gute Taten zu loben, aber deren Fehler auch kritisieren zu können, und das auf einem, ja, auf einem gewissen Level, eben nicht die Kritik, das ist ja alles Mist, was die machen, sondern hier wurde so gehandelt und aber Handlung B wäre deutlich besser gewesen und jemanden damit zu konfrontieren und dann aber auch überhaupt erst in den Dialog reinzukommen, dafür braucht es ja erstmal eine gewisse Position und ja, diese Position haben eben Journalisten von Mainstream-Medien und von daher sind die einfach, ich denke, verdammt wichtig.
Ja, ich glaube, wir müssen halt auch ein bisschen gesellschaftlich da uns noch finden wahrscheinlich.
Mhm.
Also ich kann es ja sagen, dass ich demnächst die Seiten wechsle und zur Kreisverwaltung dann beruflich gehe und eben nicht mehr bei der Zeitung bin, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es gesellschaftlich schon eine Katastrophe wäre, wenn die Zeitung, vor allem die Lokalzeitung, irgendwann wegbrechen, weil wir einfach im Internet auch keine Regeln haben. Da behauptet irgendwer was und das verselbstständigt sich dann teilweise, während wir natürlich professionelle Journalisten bei Zeitungen haben, die das gelernt haben, die Regeln akzeptieren, den Pressekodex kennen, eben solche Sachen wie vorhin angesprochen, dass man mindestens zwei Quellen fragt, dass man beide Seiten fragt. Das passiert ja im Internet nicht.
Hm.
Und da muss irgendwas passieren. Also wie genau, weiß ich auch nicht. Ob das über irgendwelche Regelungen klappen kann oder eben einfach durch eine Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber das ist natürlich schwierig. Und das ist immer noch ein relativ neues Medium und von daher schon irgendwo auch eine revolutionäre Sache mit dem Internet.
Ja. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ja, mit Erschrecken gesehen, wie weit wir schon wieder gekommen sind.
Gerade ist warm geworden. Gerade ist warm geworden.
Ja. Bedeutet also, auch hier dürfen wir durchaus wieder ins Auge fassen, irgendwann nochmal einen zweiten Teil zu machen. Dann ist vielleicht.
Ist das Internet schon voll, oder?
Nein, aber ich habe mir selbst ja eine gewisse Grenze nach oben gesetzt, was ich mir und den Zuhörern zumuten.
Das wolltest du Tim ja noch zusammenschneiden immer.
aber um jetzt, das Gespräch hat einen sehr ernsten Verlauf genommen, was im Moment auch durchaus passt, aber um vielleicht doch auch nochmal ein bisschen Schwung reinzubringen. Ich stelle mich erstmal selbst mit einem schönen Versehen, das mir neulich passiert ist, mal in den Raum, als ich über ein beliebtes Restaurant in der Nähe des Wiedbachtals geschrieben habe, habe ich das nach Vettelschoss verlegt. In Wirklichkeit ist es aber in Verscheid. Zweimal mit VE angefangen, regional ungefähr in der gleichen Richtung. Und wenn es erstmal auf dem Papier oder im Computer steht, dann hat man das Gefühl, das passt schon. Also mir ist es nicht aufgefallen, ist tatsächlich auch hinterher keinem aufgefallen. Ist euch auch irgendwann mal irgendwas passiert, wo ihr da entweder heilfroh war, dass nochmal jemand draufgeschaut hat oder wo es tatsächlich auch dann bis aufs Papier gekommen ist. Natürlich mit Vorliebe etwas hier aus der Gegend.
Ja, sicher passiert das. Also jetzt konkrete Beispiele müsst ihr natürlich mir Gedanken machen, aber also der Klassiker ist einfach natürlich, dass man sich bei Namen vertut. Man hat irgendwie einen Namen im Kopf und der geht da auch irgendwie anscheinend nicht mehr raus und der ist dann halt nur so ähnlich oder ein anderer Vorname. Ich weiß, das ist schon ein bisschen her, die Frau Wilke von den Grünen zum Beispiel, die habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal mit dem falschen Vornamen in der Zeitung tituliert. Das war mir auch irgendwann hoch nur peinlich, aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, welcher Name es war, aber der war so im Kopf drin, dass ja, und dann hat sie mich irgendwann mal in der Fußgängerzone getroffen und gefragt, wie oft ich das noch falsch schreiben will. Und ab da, glaube ich, war es dann vorbei. Aber sowas kommt leider vor, natürlich.
Ja.
Und das merkt dann halt auch meistens keiner. Weil die Leute, die die Texte nochmal gegenlesen, die sind ja dann teilweise auch nicht unbedingt so, dass sie alles, das Lokale genau kennen. Ne?
Das sieht ja erstmal dann, nicht falsch aus.
Ja, ob Regine ist oder Helga richtig geschrieben ist, aber nicht wie die heißt.
Ja, und diese Dynamik, die du gerade angesprochen hast, die ist tatsächlich auch interessant, dass wenn so eine halbe Sensibilisierung dafür mal da ist, dann ist die Gefahr umso größer, dass man dann in dem Wissen, wie es ja eigentlich richtig ist, dass man dann gerade das Falsche wieder auswählt. Und die Tücken sind dicht gesät. Ich entsinne mich an einen Kollegen, der kürzlich einen Geburtsjahrgang mit dem Alter verwechselt hat. Ja, und damit hat man ganz schnell sehr unangenehme Resultate.
Das ist übrigens, wo wir ganz zu Anfang nochmal waren, umso länger man da ist, manchmal umso gefährlicher.
Ja.
Weil man dann nicht mehr so naiv nachfragen kann. Dann muss man die ja irgendwie kennen. Sie kennen mich doch.
Ja.
Mist. Nee, ich kenne sie nicht.
Ja. Noch eine Sache.
Ich will auch noch eine schöne Fehlleistung zum Besten geben. Da war ich, das ist ein paar Jahre her, da war ich unter anderem auch mal in der Zentralredaktion für die Panorama-Seite mit zuständig. Und da sind immer so kleine Star-Häppchen also im überregionalen Teil. Und da habe ich eine Meldung verarbeitet, dass Katy Perry, der große Popstar, sein neues Parfum vorgestellt habe. Und die Meldung lautete, dass Katy Perry dieses Parfum in New York vorgestellt hat, logischerweise, wo sonst. Aber da hatte ich auch so einen Twist im Hirn und habe in die Überschrift und in den Text rein geschrieben, dass Katy Perry dieses Parfüm in Neuwied vorgestellt haben. Und das sah auch offenbar nicht falsch genug aus. Das ist dann tatsächlich erschienen und zwar, und es ist erstmal nichts passiert.
Die Lokalredaktion hat nichts davon mitbekommen.
2 Tage später rief natürlich die Lokalredaktion an und sagte, sie wollten jetzt mal nachfragen, woher diese Meldung käme, weil das wäre ja doch überraschend, dass sie gar nichts mitbekommen hätten, dass Katy Perry in Neuwied war. Und erst da ist es dann tatsächlich auch natürlich hochnotpeinlich, aber New York, Neuwied hat vielleicht manches gemeinsam.
Hat ja auch der ehemalige Oberbürgermeister immer verglichen, von daher lag das nah.
Ah, okay. Wegen des Schachbrettmusters der Straßen?
Oder? Er hatte da viele Begründungen, ich will sie jetzt nicht wiederholen.
Da nochmal eine Sache, aber ja, vielleicht gelingt es euch da eine knappe Antwort drauf zu geben, weil es ist ja doch tatsächlich so, jeder Ort hat so seinen eigenen Charakter und vielleicht merkt man es gerade hier im Rheinland am deutlichsten, wenn man jetzt so guckt, man vergleicht eine Städte von einer ähnlichen Größe, die ganz dicht beieinander liegen und von der Historie jetzt auch gar nicht. Und dann guckt man Köln und Düsseldorf und es sind tatsächlich zwei Welten, wenn man es anschaut. Also da sind dann doch irgendwie Charaktere. Fällt euch für Neuwied irgendetwas ein, was hier besonders auffällig aus eurer Sichtweise ist, wo ihr euch einige Jahre professionell mit diesem Ort beschäftigt? Irgendwas, wo ihr sagt, das ist hier anders als irgendwo sonst?
Ich habe einen Gedanken, und da muss ich aber an Ulf denken. Ich finde, was ein bisschen typisch ist, ist, dass die Neuwieder sich und ihre Stadt schlechter machen, als sie ist.
Ja, das stimmt.
Da habe ich nämlich was von dir im Ohr. Wenn aber du so aufzählst, was ist... Auch. Ja, gibt's auch, aber es ist jetzt... Ja. Wenn du, mach mal diese Aufzählung, was es hier alles gibt.
Ja, Zoo, Eishalle, Theater. Also das habe ich immer... Ich bin in Aalen, Westfalen zur Schule gegangen. Die haben auch 65.000 Einwohner ungefähr und das ist deutlich zentraler als hier. Also nicht so vielen Vororten zergliedert. Da gibt's das alles nicht. Also die haben ein Schwimmbad, ja. Das haben wir mit der Deichwelle aber auch da war meine Schwester, die wohnt in Lippstadt, das ist ja auch so eine Größenordnung wie Neuwied. Weiß ich noch, vor Jahren, als unsere Kinder ganz klein waren, waren wir mal gemeinsam in der Deichwelle, da hat die dann nur geguckt und gesagt, oh, das hätte ich aber auch gerne bei uns, so ein schönes neues Bad. Ja. Und hier in Neuwied war aber immer nur das Thema, was ich so mitbekommen habe, wo ist unser Zehner und das Freibad in Feldkirchen. Klar, ich habe es nicht miterlebt, von daher weiß ich nicht, wie schön es war, aber die Deichwelle ist schön.
Ja. Punkt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich glaube, es gibt so eine gewisse Sehnsucht von Älteren eben nach einer anderen Stadt, nach der Stadt der 70er oder 80er Jahre, die natürlich anders war und was einfach passé ist. Das Gefühl habe ich die ganze Zeit. Ich habe, um eine Runde zu drehen und zurück zum Anfang auch von meiner Vorstellung zu kommen, wo ich sagte, ich weiß nicht genau, wann das aufgehört hat, dass wir nach Neuwied sind. Als ich jetzt so mit neuen Augen dann wieder hierher kam, von ein paar Jahren dann auch wieder mit den professionellen Augen irgendwie durchgegangen bin und halt eben auch so irgendwie so dieses Image und auch so diese Selbstbeschreibung im Kopf hatte, muss ich sagen, dass ich vieles davon nicht wirklich nachvollziehen kann. Jetzt ist natürlich Neuwied keine Schönheit in einem Quedlinburger Sinn oder ja. So. Das muss man so anerkennen. Aber so diese großzügige Innenstadt und so dieses weitläufige und dieses pralle Angebot, ganz interessant ist das jetzt dann auch, habe ich so im Privaten beobachtet, jetzt wegen meiner Bindung hierher, meine Mutter, die immer noch da in St. Sebastian Kesselheim wohnt, jetzt wieder häufiger hierher fährt. Die hat das jetzt irgendwie neu entdeckt und die fährt jetzt, also jetzt im Moment natürlich nicht, wobei sie war letztens sogar auch hier zum Einkaufen, sagte sie, als das dann hier wieder möglich war, weil dann sagt, dann kann sie hier irgendwie parken und ist so irgendwie, kann man schön so rumspazieren und so. Also das würde ich sagen, ist so ein bisschen was mir einfällt.
Ja, und in puncto Schönheit muss ich Neuwied auch ein bisschen verteidigen. Natürlich gibt es noch schönere Städte, das ist keine Frage. Aber das ist vielleicht dann auch immer als Zugezogene ein bisschen ein Vorteil. Wenn wir hier Gäste haben und mit denen rumfahren, dann sind die alle meistens ganz angetan. Guck mal, der Rhein, der Deich, die beiden Schlösser, die es da gibt. Ja, der Luisenplatz mit seiner, die Commerzbank-Fassade da aus den 60ern, die ist natürlich nicht gerade schön, die könnte mal neu gemacht werden. Aber es gibt schon schöne Ecken hier in Neuwied. Also das ist überhaupt keine Frage, finde ich. Also
ja, da sind wir dann auch bei dem Punkt, ohne den kommt ihr natürlich auch nicht hier raus. Was sind denn jeweils persönlich die allerschönsten Ecken? Vielleicht, wer mag anfangen? Wer hat einen Lieblingsort, der ihm spontan einfällt hier?
Ja, also der Lieblingsort, der ist nicht wirklich schön, aber...
Liebling.
Es ist vorletzte Reihe, Mitte, Eishalle. Und wenn dann unten die Bären spielen, dann ist gut. Und da hoffen wir, dass es bald wieder soweit ist. Gibt noch sonst viele schöne Orte, aber der ist schon gut.
Und Tim?
Da kann ich nicht mithalten mit sowas Emotionalem. Ich würde, und ich will da keine Werbung machen, aber ich habe ein bestimmtes Restaurant im Sinn und da auf der Terrasse da in der Fußgängerzone sitzen, bei schönem Wetter und ein bestimmtes Curry essen, das könnte ich mir als Lieblingsort vorstellen.
Okay, ja, dann lasse ich das mal so stehen. Also wer das jetzt im Detail erfahren möchte, der muss dann einen Leserbrief an die
aber in gutem Ton, bitte.
Genau. Ja, auch das war wieder sehr kurzweilig. Es war wieder mal, und das finde ich inzwischen wirklich faszinierend, es war das 25. Gespräch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und auch da ist jedes anders und jedes besonders. Heute freue ich mich besonders, mal wieder zu Gast gewesen zu sein im Merlin Sound Tonstudio in Heddesdorf. Es ist für mich sehr, sehr angenehm, wenn ich mich komplett aufs Gespräch konzentrieren kann und nicht irgendwo noch die Technik im Hinterkopf behalten muss. Und da kümmert sich Peter Dümmler hier ganz hervorragend drum. Von daher wieder mal die Empfehlung, jeder, der irgendwie darüber nachdenkt, Tonaufnahmen zu machen, Musikproduktionen zu machen, das hier ist eine gute Adresse. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Ulf, dir dann für die neuen beruflichen Perspektiven alles Gute. Wir werden ja dann hoffentlich weiterhin in Kontakt bleiben und gerade jetzt nach diesem Gespräch natürlich ganz wichtig, dass Anfragen von mir als allererstes beantwortet werden. Und ja,
er hat ja dann die Zeit.
Ja. Ja, Tim, wir werden hoffentlich auch noch viel und lange weiter zusammenarbeiten. Und ja, das hier war das klassische Beispiel dafür, wie diese Geschichte für mich zustande gekommen ist. Weil ich habe häufig, müsste ich jetzt dieses Interview zusammenfassen, dann wäre es, selbst wenn es in einem umfangreichen Printprodukt wäre, dann blieben dafür vielleicht eine Doppelseite auf einem, und dafür müsste es massiv komprimiert werden. Und all die Zwischentöne, die mit durchklingen können in so einem Podcast, das ist halt einfach eine zusätzliche Qualität. Und da sind wir vielleicht dann nochmal bei dem, was du auch sagtest, dass eben auch der professionelle Journalismus sich irgendwie Wege finden muss, wie er noch sich breiter aufstellen kann, wie er zusätzliche Formate mit einbindet und so dann doch der breiten Konkurrenz.
Und manchmal reicht dem Leser vielleicht auch, sich eine Viertelstunde mit kosmetisch cool Steffen Fausewien zu beschäftigen. Der muss nicht gleich eine ganze Stunde
haben. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war ein schönes und kurzweiliges Gespräch. Das war sie, die 25. Episode des Neuwied-Podcasts, die ihr dann färscht. Dann bleibt mir nur noch Tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erde, wo wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Auch der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.